Natürlich sind wir immer beratend tätig und gucken, was können wir besser machen. Ist es convenient genug? Ist das Produkt geschützt? Passt das Design? Passt die Ausstrahlung? Design ist immer ausschlaggebend, besonders beim Erstkauf, aber auch später muss einfach die Qualität überzeugen, um wieder gekauft zu werden. Also wenn das nur schön aussieht und der Inhalt nachher nicht passt, funktioniert es nicht und umgekehrt.
Dr. Wolf Inside, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
Heute zu Gast im Wolfstalk ist Nina Kracht. Die studierte Verpackungstechnikerin ist im März vergangenen Jahres als Leiterin der Verpackungsentwicklung bei Dr. Wolf gestartet. Vorher arbeitete sie bei einem großen Unternehmen der Lebensmittelbranche. Bei Dr. Wolf ist sie für eine Vielfalt von Produkten zuständig. Von Kosmetikartikeln aus den Bereichen Haut- und Haarpflege bis hin zu gynäkologischen Medizinprodukten. Wir sprechen über Anforderungen an Designs, Produktionsvorgänge, Preisdruck und Qualitätsanforderungen. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Nina, guten Morgen.
Hallo Nina.
Ich könnte jetzt den Karlauer bringen, packen wir es an.
Genau.
Zu Beginn jeder Folge stelle ich ja immer eine These auf, die du dann kurz und knapp beantwortest. Dieses Mal ist das, die Käufer wollen schnell zum gewünschten Produkt kommen und sofort eindeutig erkennen anhand der Verpackung, um welchen Hersteller es sich handelt.
Genau, das ist sehr wichtig tatsächlich, um die Wiedererkennbarkeit der Marke auch breit zu fächern, zu publizieren. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch Neukunden gewinnen. Das ist sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen an der Stelle.
Es ist ja nicht trivial. Wenn ich an ein Regal denke bei einem großen Drogeriefilialisten, dann stehen da bei unseren Shampoos zum Beispiel ja sehr, sehr viele. Und alleine bei Alpecin haben wir dann ja auch einige Marken. Ist das für dich so ein ikonisches Design, Alpecin, was eine große Wiedererkennungswert hat?
Also definitiv, ja. Ich glaube tatsächlich, wenn man das Etikett weglassen würde, das komplette Logo vielleicht auch, wenn man nur über die Flaschenform kommt, das ist so unique, dass man es auch so erkennen könnte, auch wenn ich die Farben weglasse. Das ist eins der Designer, würde ich sagen, ja, wirklich, was outstanding ist.
Ja, ich habe das auch erst gelernt, als ich hier anfing, dass man ja an der Verpackung, wenn man diese Flasche von unten sieht, ist das ja tatsächlich das Alpecin-Logo.
Genau, das musste ich auch erst lernen tatsächlich.
Ich habe gerade in unserer Vorbereitung auf den Podcast noch überlegt, welches Produkt aufgrund auch seiner Verpackung vielleicht einen großen Erfolg hatte. Und da ist mir nochmal eingefallen in der Lebensmittelbranche Oatly, das ist so ein Drink für Hafermilch. Die waren früher mal Nischenprodukt, wirklich für Menschen mit Allergien. Und die gab es, glaube ich, seit 1994 schon und haben aber gefühlt in den letzten Jahren so einen riesen Durchbruch gemacht, indem sie irgendwie gesagt haben, wir sind gut für den Planeten und sich an eine viel größere Zielgruppe gerichtet haben und dann eben auch, ja, sehr, also nicht dieses Weiß, was man sonst kennt, sondern bunte Verpackungen und eben ganz modern. Das hat, glaube ich, echt einen Erfolg gebracht, weil, ja, die Menschen haben es in Cafeterias, in Cafés gesehen und haben gesagt, so eine Hafermilch, die möchte ich auch, die sieht cool aus.
Definitiv, also muss ich auch sagen, das ist ein sehr gelungenes Beispiel für Design. Also man sieht es sehr viel jetzt, weil der Barista-Trend, gut, der schlägt auch um sich. Aber natürlich steckt da auch viel Storytelling dahinter. Also prinzipiell ist es eigentlich eine Standardverpackung, muss man sagen, die sie genommen haben. Also man kennt die ja auch von den ganzen anderen Milchherstellern und die haben es halt gut geschafft, dann komplettes Storytelling drumherum zu machen.
Ja, du kommst jetzt aus der Lebensmittelbranche. Du hast mir erzählt, du hast vorher auch dich um Designs von Gurkengläsern gekümmert. Klingt jetzt erstmal nicht so sexy, aber was war denn da die Besonderheit?
Auch da ist es ein Markenhersteller gewesen, wie Dr. Kurt Wolf auch. Und die Herausforderung gleichermaßen, einen Wiedererkennungswert im Wettbewerbsfeld zu haben, sehr niedrigpreisige Produkte im Vergleich jetzt zu den Kosmetik- und Arzneimitteln, mit denen ich jetzt zu tun habe. Insofern nochmal, ja, die Herausforderung mehr bei geringen Kosten möglichst viel rauszuholen über das Design.
Jetzt sprichst du schon diesen Kostendruck an. Das ist ein großes Thema, wenn es um eine Neuentwicklung geht?
Also es ist immer auch Thema natürlich. Also wir gucken uns an, wie schaffen wir es quasi unique, authentisch zu sein, was Neues zu schaffen, auch hochwertig zu sein und Qualität auch zu verkaufen. Natürlich müssen wir aber auch immer einen Blick auf die Kosten gleichzeitig haben. Also müssen gucken, dass wir da nicht komplett ausufernd handeln, sondern da auch unternehmerisch denken einfach und das dann auch mit in die Entwicklung einfließen lassen.
Als Laie stellt man sich so vor, man hat vielleicht den Designer, der sich dann zwei Nächte einschließt und eben total frei ein neues Verpackungsdesign entwickeln kann und wirklich so einen Wow-Effekt schafft. Aber der Alltag sieht ja wahrscheinlich eben doch so aus. Es gibt schon einige Verpackungen. Man hat mehr vielleicht auch eine Line-Extension oder ein neues Produkt, das sich irgendwo auch einordnet in eine Farbwelt. Hattest du das schon mal, dass du wirklich von null auf etwas überdenken konntest, vielleicht auch hier bei Dr. Wolf?
Also tatsächlich ist es so, wie du eben beschrieben hast, der übliche Case, dass wir Line Extender machen, dass wir auf Bestehendes aufgreifen. Es kommt aber auch jetzt zum Teil vor, dass komplett neue Verpackungen am Markt sind. Im Malzina-Bereich gucken wir uns gerade ein neues Verfahren an für eine Ablösung von einer Aerosoldose, also ein ganz neues Konzept auch, was ganz anders arbeitet. Das wären so Themen, wo man wirklich sich dann auch mit einbringen kann und nochmal ja, mitdenkt. Natürlich sind wir immer beratend tätig und gucken, was können wir denn noch anders machen, was können wir besser machen. Ist es convenient genug? Ist das Produkt geschützt? Passt das Design? Passt die Ausstrahlung?
Jetzt machen wir bei Dr. Wolf überwiegend Problemlöser, nicht? Also erfüllen eben mit unseren Produkten echte Versprechen. Gilt da trotzdem nach deiner Meinung auch diese Formel Design plus Qualität gleich Erfolg? Also dass trotzdem eben bei Kaufentscheidungen es sich ja auch zeigt, dass man bei konkurrierenden Produkten doch manchmal mehr aufs Design auch schaut.
Definitiv finde ich. Also ich finde, Design ist immer ausschlaggebend, besonders beim Erstkauf, aber auch später muss einfach die Qualität überzeugen, um wieder gekauft zu werden. Ich finde, das ist ganz wichtig. Also wenn das nur schön aussieht und der Inhalt nachher nicht passt, dann funktioniert es nicht und umgekehrt genauso wenig.
Absolut. Das hat man gerade im Kosmetikmarkt manchmal, glaube ich, ganz häufig. Dann hast du eine wunderschöne Blume, auf der irgendwie ein Highlighter ist, die du mit deinem Pinsel abnehmen sollst. Aber ja, man kann es sich hinstellen, aber wenn das Produkt dann wirklich vielleicht nur für zwei Auftragungen hält, dann hast du nachher auch den Shitstorm, weil die Verbraucher sagen, also das war jetzt ja nur Verpackung und hat überhaupt nichts getaugt.
Dann wäre es eher eine Mogelpackung tatsächlich.
Genau. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo du ein Produkt für eine neue Zielgruppe mal entwickelt hast?
Genau, aktuell sind wir dabei, zum Beispiel im Alpecin-Bereich ein neues Shampoo-Flaschengröße zu entwickeln. Eine 600 ml Flasche, die dann auch international verkauft werden soll, auch E-Commerce-fähig sein soll. Also das kommt ja auch zunehmend an uns heran, dass gesagt wird, es sind verschiedene Vertriebskanäle, nicht nur der klassische Retailer, sondern eben da auch noch ganz neue Transportwege, die wir mit berücksichtigen müssen.
Und dann guckt man, man hat schon ein Design, aber macht das jetzt eben in einer anderen Größe. Es gibt ja heute schon so viele Möglichkeiten. Musst du immer warten, bis dir dann ein erstes Design gebaut wurde oder könnt ihr das schon viel früher visualisieren, dass man sich das auch vorstellen kann?
Also wir sind zum Glück hier in der glücklichen Lage, muss ich wirklich sagen, dass wir einen eigenen 3D-Drucker auch haben im Haus und das hilft sehr, weil dann können wir relativ am Anfang schon Daten auflegen, Prototypen drucken, die auch dem Marketingkollegen in die Hand geben, damit schon einen Verschluss draufsetzen, schon mal gucken, passt das überhaupt von der Proportion, können das auch schon mal mit der Technik grob bewerten, ohne dass wir immer gleich Muster in der großen Stückzahl beauftragen müssen.
Ja. Gab es in diesem Jahr, in dem du jetzt bei Dr. Wolf schon bist, auch mal Verpackungen, die dir mehr Kopfzerbrechen bereitet haben, als du dir das am Anfang so gedacht hast?
Ja, definitiv. Also manchmal steckt da wirklich die Herausforderung im Detail, muss ich sagen. Also wir hatten einen silbernen Deckel, der jetzt neu gekommen ist für einen Cremetiegel. Da war die Herausforderung mit dem Schutzlack, da den richtigen zu finden, einen, der wirklich stabiles hält, der dann auch an den, ja, den richtigen Schutz bietet, so dass es nachher prozessfähig ist, aber natürlich die Optik dadurch nicht eingeschränkt ist, weil es ist so ein matt gebrushtes Silber und wenn man da mit einem Lack drüber geht, muss man immer gucken, dass man sich da nicht das ganze Bild nachher kaputt macht.
Prozessfähig heißt dann auch, dass dann nachher einfach nicht ganz viel Kratzer drauf sind, wenn das bei uns durch die Maschinen gegangen ist.
Genau, keine Kratzer, keine Dellen, keine Macken, nicht irgendwie Abrieb, dass er noch genauso aussieht zu dem Zustand, wo er angeliefert wurde.
Ja. Welche sind denn hier im Haus so die Teams, mit denen du am engsten zusammenarbeitest?
Das ist etwas tatsächlich, was ich sehr liebe an meinem Job, dass wir so viele Schnittstellen haben. Wir arbeiten eng mit dem Einkauf zusammen, eng mit dem Marketing natürlich, die meistens unsere Auftraggeber quasi sind. Dann eng auch mit der Technik, mit der Konfektionierung, mit der Logistik. Das ist auch unterschiedlich gelagert natürlich, je nachdem, was es für ein Launch ist oder um was für ein Thema es sich handelt. Natürlich auch mit der Qualitätsabteilung, weil ab und zu haben wir auch Qualitätsthemen, Reklamationen, Mängel vielleicht. Oder Verbesserungspotenzial, was wir uns angucken, was wir noch machen können.
Das Beispiel, was du eben gebracht hast mit dem silbernen Deckel, das war dann ja auch etwas, dass man sagt, man kann noch so ein schönes Design sich ausdenken, wenn das einfach nicht so makellos bleibt in einem Durchgang auf einer Maschine, dann nutzt es ja nichts.
Ne? Nee, wenn es dann an der Stelle nicht funktioniert, dann hat man nichts gewonnen, denke ich, unterm Strich. Aber natürlich gucken alle immer drauf, was können sie besser machen. Also sowohl bei den Maschineneinstellungen wird geguckt, als auch natürlich beim Packmittel, was können wir machen. Genau, und wir sind da immer auch im engen Austausch mit den Marketingkollegen.
Hast du für dich da schon in dem Jahr einiges Neues gelernt, was dann solche Verbesserungen von Abläufen vielleicht anbelangt?
Tatsächlich ja. Also hier gibt es ja zum einen kontinuierliche Verbesserungsrunden zum Beispiel. Das finde ich, wird hier gut gelebt, wo gesagt wird, was sind so Themen, denen wir uns mittelfristig annehmen wollen, die jetzt vielleicht nicht akut der Schuh drückt, aber wo wir schon sagen, da sehen wir Potenzial und wenn es besser ist, da können wir was machen. Da finden regelmäßige Meetings und Austausch statt. Ansonsten habe ich jetzt auch ein neues Meeting noch ins Leben gerufen für die ganzen Maschinentests, die wir machen, um das ein bisschen besser zu planen, zu steuern, vorzubereiten, wo wir jetzt auch einmal die Woche mit der Technik Konfektionierung und eben meinem Team zusammenkommen und gucken, welche Maschinentests stehen in der jeweiligen Folgewoche an und dann nochmal schauen, ist alles an Material da, welche Vorbereitungen brauchen wir, wie viel Rüstzeit zum Beispiel müssen wir einplanen, also müssen wir noch irgendwas bedenken, wer kann das von uns dann unterstützen und begleiten, da sind wir immer ganz eng dann auch an der Sache dabei.
Das ist ja sicherlich ein Riesenvorteil, dass du hier in Bielefeld praktisch in einer Etage direkt über der Produktion sitzt und dann eben auch ganz kurze Wege hast, um dich da zu vernetzen und das auch mal zu kontrollieren. Ne?
Genau, tatsächlich ist es super, finde ich, dass man nicht nur am Schreibtisch irgendwelche Muster anguckt, sondern die tatsächlich immer relativ schnell auch auf den Anlagen sehen kann und sich da live auch ein Bild machen kann. Wo drückt der Schuh tatsächlich? Wie schwerwiegend ist das? Kann ich mit einfachen Mitteln da Abhilfe schaffen? Oder ist es vielleicht notwendig, dass wir den Lieferanten nochmal dazu einladen und uns das zusammen nochmal angucken?
Du hast eben das Stichwort Qualität schon gebracht. Man sieht eine Flasche und ich glaube, als Endverbraucher hat man manchmal gar nicht das Wissen, sich vorzustellen, wie viele Einzelteile da zusammenkommen. Gibt es da Dinge, wo du sagst, ah, da hat dich auch jetzt letztlich mal irgendwas geärgert, wo es bei der Qualität eben vielleicht auch Verbesserungen geben muss?
Genau, wir hatten jetzt ein Thema tatsächlich mit unseren Sprühpumpen, im Speziellen das Steigrohr. Also das ist das Teil, was nachher in die Flasche geht, worüber ich das Produkt hochfördere quasi. Da hatten wir ein Thema, dass die relativ lose eingesteckt waren und das haben wir uns auch sehr intensiv angeguckt und nochmal ein alternatives Steigrohrmaterial jetzt getestet, was deutlich besser funktioniert tatsächlich. Aber das war natürlich schon Aufwand, den wir da betreiben mussten. Erstmal gucken, was geht, was können auch lieferantenseitig überhaupt zur Verfügung gestellt werden, bis wann kann was geliefert werden. Wir müssen natürlich auch immer einen Blick haben auf den Stock, dass wir da auf gar keinen Fall out of stock irgendwo laufen und gucken, wann ist was im Plan und wann können wir vielleicht auch noch einen Test unterbringen, weil die Linien sind meistens voll. Also wir sind dann in dem Sinne auch ein bisschen, ja, werden wir noch mal irgendwo dazwischen geschoben.
Ja gut, aber diese Entleerung einer Flasche oder möglichst bis zum Rest alles rauszubekommen, das ist ja für den Verbraucher ganz, ganz wichtig, nicht? Also ich bin ja im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und uns würde dann im Zweifel so eine Kunden-Mail erreichen, ärgerlich, dass ich meine Flasche, ich sehe oder höre, da ist noch was drin und ich kriege es nicht raus. Das ist ja so ein typisches Qualitätsding. Ja.
Definitiv. Also ich finde, eine Verpackung muss immer konvenient sein, die muss immer smart sein. Also sie darf auf gar keinen Fall zu Frust irgendwo führen bei den Verbrauchern.
Genau, nicht irgendwie 5 Pumphübe machen müssen, bevor ich dann die gewünschte Menge auf der Handfläche habe zum Beispiel. Beschäftigt dich bei dem Thema auch Nachhaltigkeit? Also du hast gerade gesagt, es muss smart sein. Es geht ja eher der Trend dahin, immer weniger Verpackung und auch eher aus einem Material, damit man es eben gut entsorgen kann. Wie beeinflusst das deinen Alltag?
Genau, das ist natürlich ein super wichtiges Thema auch, was wir immer mitdenken und wo wir schauen, welche Möglichkeiten haben wir. Das eine ist, auf unnötiges Material zu verzichten, nochmal zu schauen, wo können wir vielleicht leichter werden, wo brauchen wir wirklich alles, was wir heute im Einsatz haben. Können wir Faltschachteln zum Beispiel ein Stück weit noch leichter machen oder ein Flaschengewicht, ohne aber, dass die Qualität leidet oder dass man es gleich erkennt auch. Das andere ist zu gucken, dass wir möglichst Monomaterialien entwickeln, beziehungsweise Design for Recycling wird es auch genannt in der Fachsprache, dass wir eine Verpackung entwickeln, die aus möglichst einem Materialstoff entsteht, sodass sie dann nachher auch gut verwertbar, entsorgbar und recycelbar ist. Zum anderen beschäftigen wir uns jetzt auch mit neuen, also mit Rezyklaten, gucken uns das an, machen da sehr intensive Prüfungen.
Ja, das ist etwas, was der Verbraucher ja auch wirklich kritischer sich anschaut, ne? Und manchmal versteht man vielleicht auch gar nicht, warum nochmal eine Umverpackung nötig ist. Also beim Kosmetikprodukt, weiß ich, hat man ja auch oft schon eine Schachtel weggelassen. Aber bei einem Medizinprodukt kann das ja vielleicht auch anders aussehen, weil da einfach nochmal mehr an Informationen draufgedruckt werden muss. Genauso wie so ein Beipackzettel ja nicht einfach dort weggelassen werden kann. Ne?
Genau, das sind ja auch Dinge, die reguliert sind zum Teil, die dann zulassungsrelevant sind. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir da die regulatorische Seite auch mit betrachten.
Gibt es für dich jetzt in diesem Jahr besondere Herausforderungen, vielleicht Projekte, auf die du dich freust oder wo du schon dran bist?
Also zum einen tatsächlich aktiv auch an dem Strategieprozess jetzt mitzuarbeiten, der gerade intern läuft, wo sehr eigentlich alle Stakeholder mit involviert sind. Das finde ich super spannend tatsächlich, dort mitzuarbeiten und verpackungsseitig. Ich betreue die Marken Alpecin und Alcina Skin persönlich aus meinem Team. Insofern liegen mir da die Projekte immer ganz besonders am Herzen, die da kommen.
Und bei dem Strategieprozess kannst du auch ganz neue Wünsche oder wirklich zu neuen Produkten auch Ideen einbringen, oder?
Tatsächlich geht es eher darum, als Supply Chain Gruppe oder als Supply Chain Team zu sagen, was sind unsere Themen, was sind unsere Herausforderungen, die wir sehen, die wir auch zukünftig noch sehen, die in den kommenden Jahren auf uns zukommen werden, um dann das Unternehmen entsprechend auszurichten und sich darauf vorzubereiten und daraus konkrete Projekte dann abzuleiten.
Ist es ein großer Anteil deiner Arbeit, da eben auch neue Lieferanten zu suchen? Denn wir produzieren ja das Produkt, dann eben die Gesichtscreme, die du vielleicht gerade von Alcina erwähnt hast. Aber wir sind ja dann eben darauf angewiesen, dass wir auch gute Qualität von der Umverpackung praktisch zugeliefert bekommen, nicht?
Also das wird immer wichtiger tatsächlich, auch durch die ganzen marktseitigen Verwerfungen, die wir haben oder auch die Herausforderungen mit Lieferschwierigkeiten. Da sind wir auch im Austausch mit dem Einkauf eigentlich stetig und gucken, wo wird vielleicht ein Material knapp, wo müssen wir vielleicht einen Backup-Lieferanten oder Material aufbauen und qualifizieren. Das ist auch schon, nimmt einen relativ großen Anteil tatsächlich mittlerweile auch unserer Arbeit ein.
Gab es denn dieses Jahr da schon große Schwierigkeiten, wo einfach Dinge nicht kamen, oder konntest du noch für deine Produkte so weiter planen?
Also die konkrete Planung mache ich ja tatsächlich nicht selbst. Es war schon das eine oder andere Mal kritisch, aber wir haben das im Team immer super gelöst aus meiner Sicht. Also nie so, dass wirklich was hinten runtergefallen ist oder dass wir irgendwas nicht produzieren mussten. Aber es gab einen großen Streik tatsächlich von einer Papierfabrik, die hat sich über mehrere Monate hingezogen und das hat sich schon ausgewirkt auf die komplette Branche. Also überall, wo Papier gebraucht wurde, war es dann auch nachher irgendwann knapp.
Kannst du an einem Regal überhaupt noch vorbeigehen und normal ein Produkt dir angucken, oder siehst du das immer unter der Brille der Verpackungsentwicklerin?
Ich glaube, das hat man so ein bisschen intus tatsächlich, dass man immer mal schaut, was gibt so Neues und wie machen das die anderen? Auch wie sind wir selbst platziert? Wo stehen wir? Es kommt immer drauf an, tatsächlich, wenn ich schnell was brauche und auch unter Zeitdruck stehe, dann kann ich auch noch in Anführungsstrichen normal einkaufen gehen. Aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann nehme ich mir die auch, um immer mal links und rechts zu gucken.
Ja. Was würdest du Berufseinsteigern raten, was das Tolle vielleicht auch an deinem Feld ist oder wie man dort am besten hinkommt?
Also ich finde halt, es ist super umfassend, total spannend. Man lernt immer total viel. Es ist total abwechslungsreich. Man hat mit so vielen unterschiedlichen Kollegen zu tun oder Bereichen zu tun. Und ich kann tatsächlich empfehlen, Verpackungstechnik zu studieren, wie ich das vielleicht auch gemacht. Oder wenn ich ein technisches Studium schon mache, nochmal einen Master drauf zu satteln. Das geht mittlerweile auch.
Wenn du im Freundeskreis bist. Und ich meine, Verpackungen werden ja immer auch diskutiert. Es gibt Unpackaging-Videos, wo man wirklich sich freut, wenn etwas eine besondere Verpackung ist. Auf der anderen Seite gibt es ein regelrechtes Bashing von Plastik. Musst du dich da manchmal auch für Dr. Wolf-Produkte rechtfertigen oder erklärst du, warum vielleicht ein Plastik eine bessere CO2-Bilanz hat als eine Glasverpackung? Also wirst du als Expertin da wirklich immer wieder auch mal so herausgefordert?
Das kommt schon vor tatsächlich, dass man diskutiert einfach. Das finde ich auch total gut. Also ich finde das gut, weil es ist etwas Nahbares. Das reizt mich auch so. Also ich habe das auch studiert, weil ich irgendwas habe, was ich danach auch in den Händen halten kann und was ich man eben auch dann nachher wirklich im Markt wiederfindet oder online wiederfindet. Und deswegen finde ich es auch gut, darüber zu sprechen, weil man lernt auch selber immer unheimlich viel, finde ich. Also was vielleicht stört, was kann verbessert werden. Ach, daran hat man vielleicht selber auch noch nicht gedacht. Man kriegt nochmal neuen Input. Deswegen finde ich das immer spannend und erkläre auch gerne.
Zum Schluss noch, gibt es noch irgendwas, worauf wir uns freuen können aus dem Dr. Wolf-Universum, wo du sagst, Mensch, da könnte nochmal 23 eine besondere Verpackung auch dabei sein?
Genau, wir haben geplant tatsächlich oder ist jetzt schon in der Fertigung. Die ganze Vagisan Care, Vagisan Intimate Range wird neu aufgelegt komplett. Es kommt auch ein neues Produkt dazu. Das kriegt einen kompletten Design-Relaunch. Also ich finde, sieht super hochwertig jetzt aus. Sehr qualitativ ansprechend.
Ja, da können die Hörer dann ja gespannt sein und demnächst im Drogerieregal dann mal die Augen offen nachhalten. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.